Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Deutschland ist ein reiches Land. Es ist aber auch eins mit einem großen Niedriglohnsektor. Auch mit einem großen Sozialstaat, aber der schafft die Ungleichheit nicht wirklich ab. Mit diesen Effekten beschäftigt sich Christoph Butterwegge seit Jahrzehnten als Wissenschaftler, als Politikwissenschaftler und er erforscht Armut und Reichtum. Und er ist einer, der sich immer wieder politisch einmischt. Das tut er, indem er auch zum Beispiel Bücher schreibt. Und mit seinem aktuellen Buch Umverteilung des Reichtums habe ich ihn in den Deutschlandfunk Kultur eingeladen. Guten Tag, Herr Butterwegge.
Guten Tag, Herr Rabhansel.
Fangen wir mal grundsätzlich an. Wie wird man in Deutschland arm?
Das passiert auf unterschiedliche Art und Weise, aber natürlich ist der Niedriglohnsektor, den Sie angesprochen haben, ein wesentliches Einfallstor, sowohl für Erwerbsarmut als auch dann für Familien, Kinder, aber auch spätere Altersarmut, weil wenn man in diesem Niedriglohnsektor arbeitet, dann erwirbt man natürlich nicht so hohe Rentenanwartschaften, dass man dann im Alter in Würde leben kann von der Rente.
Die Kehrseite der Armut ist der Reichtum. Wie wird man in Deutschland reich?
Hauptsächlich, indem man erbt. Also das ist die berühmte Samenlotterie, nennen es manche, in welche Familie man hineingeboren wird. Wird man in eine reiche oder wie ich sie nenne, ganz oder hyperreiche Familie hineingeboren, dann hat man natürlich ganz andere Chancen, als wenn man zum Beispiel in eine Familie hineingeboren wird, die von Bürgergeld lebt oder leben muss.
Reiche Familien in Deutschland sind statistisch gesehen sehr häufig Unternehmerfamilien und Unternehmer, das klingt ja dann doch nach eigener Leistung. Was ist falsch an diesem Reichtum?
Es ist nichts falsch, aber es wird natürlich politisch zu stark in die Richtung umverteilt, dass derjenige, der ohnehin schon viel hat, meinetwegen geerbt hat, ein Unternehmen betreibt, dass der durch Subventionen, durch steuerliche Anreize am Ende noch reicher wird, wohingegen diejenigen, die eher zu den Ärmeren gehören, ganz wenig unterstützt werden. Und das ist einer der Gründe, warum sich die Gesellschaft immer stärker spaltet. Die Reichen werden reicher und die Armen werden zahlreicher.
Das ist eine relativ moderate Antwort, mit der ich jetzt so nicht gerechnet hatte, weil ich in Ihrem Buch ja lese, dass Unternehmerdynastien sehr häufig eigentlich durch Unrecht reich geworden sind. Da zitieren Sie reihenweise historische und ökonomische Forschung. Wer hat denn diesen Reichtum der Unternehmerfamilien in Wirklichkeit erarbeitet?
Naja, das waren natürlich andere, aber diese Familien habe ich deshalb nicht genannt, weil die kennt vom Namen her man natürlich, das sind große Konzerne, die aber natürlich alleine nicht den Reichtum verkörpern, obwohl die reichsten 5 Familien in Deutschland 250 Milliarden Euro Privatvermögen haben und das ist mehr als die ärmere Hälfte der Bevölkerung besitzt, das heißt mehr als 40 Millionen Menschen.
Diese Ungleichheit, also Reichtum und Armut ergeben ja zusammen Ungleichheit, die ist, schreiben Sie leicht ironisch, weder naturgegeben noch Gott gewollt. Ich ahne jetzt, da bleiben dann nur wir Menschen übrig als Schuldige. Und Sie schreiben dann auch, die Gleichgültigkeit der Bevölkerungsmehrheit, die sei die wirksamste Garantie für den Fortbestand der sozioökonomischen Ungleichheit. Gleichgültigkeit?
Ja, wenn es einem materiell nicht so gut geht wie den Reichen, über die wir eben gesprochen haben, dann hat man natürlich genug mit anderen zu tun. Also die alleinerziehende Mutter im Bürgergeldbezug, die nicht weiß, wie sie am 20. des Monats noch was Warmes auf den Tisch bekommt für die Kinder, die wird sich jetzt nicht darum kümmern, dass es so hyperreiche Familien gibt und wie man das politisch ändern kann. Denn natürlich ist der Reichtum sehr wesentlich befördert worden durch politische Fehlentscheidungen, sage ich. Durch Entscheidungen, die darauf hinauslaufen, etwa einen großen Niedriglohnsektor geschaffen zu haben mit der Agenda 2010 und den Hartz-Gesetzen. Man hat aber natürlich auch den Sozialstaat in anderer Weise ab- und umgebaut. Ich denke an die Riester-Rente, wodurch Altersarmut gefördert worden ist. Und man hat auch eine Steuerpolitik betrieben, die im Grunde denjenigen zugutekommt, die schon reich sind und dann teilweise auch in der Pandemie und in den Krisen der Gegenwart noch reicher geworden sind. Man hat alle Kapitalgewinn und Unternehmenssteuern entweder abgeschafft, wie die Börsenumsatzsteuer und die Gewerbekapitalsteuer, oder man erhebt sie einfach nicht mehr, wie die Vermögenssteuer seit 1997 unter der Regierung Kohl. Oder aber man hat die Spitzensteuersätze stark gesenkt bei der Einkommensteuer, aber auch andere Steuersätze, zum Beispiel die Kapitalertragssteuer. Man zahlt auf Zinsen oder Dividenden. Das ist ein wesentlicher Faktor natürlich des Reichtums von Unternehmerfamilien. Auf diese Einkünfte zahlt man nur 25% Steuern. Dagegen jemand, der arbeitet und vielleicht viele Überstunden macht, der muss fürchten, in den Spitzensteuersatz von 42% hineinzugeraten.
Noch etwas, was sehr niedrig in Deutschland besteuert ist, das ist die Erbschaft. Und Sie haben ganz am Anfang schon gesagt, Erben ist so ein Hauptfaktor, um in Deutschland reich zu werden. Und jetzt haben Sie gerade alleinerziehende Menschen genannt, die im Alltag natürlich wenig Zeit haben, sich da irgendwie politisch zu engagieren. Gleichzeitig auch diese Menschen statistisch sind gegen eine höhere Erbschaftssteuer. Fast alle in Deutschland, auch die, die niemals irgendetwas erben werden, sind gegen eine höhere Erbschaftssteuer. Reden wir irgendwie falsch über Geld?
Ja, das ist ein Paradox, das es tatsächlich gibt. Viele Menschen haben erstmal ein ganz negatives Image in Bezug auf Steuern. Also Steuern gelten als etwas, was man möglichst vermeidet, über das man nicht spricht, mit dem man nichts zu tun haben will, obwohl wir natürlich alle tagtäglich auf das Steuereinkommen des Staates angewiesen sind. Sonst gäbe es keine Schulen, keine Kitas, keine Straßen, all das, was an Infrastruktur existiert. Und deswegen finde ich, müssen Steuern nicht auf diese Art und Weise dämonisiert werden, wie das zum Teil so im politischen Raum, im parteipolitischen Raum passiert. Also ja, die Erbschaftssteuer, um auf Ihre Frage zu kommen.
Die wird ja auch von Menschen ohne Erbschaft gestützt.
Ja, aber das ist das Paradox. Die Menschen hoffen vielleicht, das Häuschen der Oma zu erben, oder sie wissen vielleicht manche auch nicht, dass es hohe Freibeträge gibt. Also eine vierköpfige Familie hat zum Beispiel einen Freibetrag von 2,3 Millionen Euro bei der Erbschaftssteuer und außerdem das selbstgenutzte Wohneigentum. Wenn Sie also in einem Haus oder in einer Eigentumswohnung wohnen, dann wird auch die nicht besteuert, wenn der Ehepartner oder die Ehepartnerin bzw. die Kinder 10 Jahre weiter darin wohnen bleiben. Und das heißt, auch vermögende Menschen müssen die Erbschaftssteuer gar nicht zahlen. Aber jeder denkt bei Erbschaftssteuer, na, was ist, greift der Staat nicht da auch zu auf vielleicht mein Sparbuch oder auf das, was mir jetzt vielleicht auch mal als kleines Erbe zukommt?
Dass Sie viele dieser Regeln ändern wollen würden, das ist jetzt, glaube ich, schon deutlich geworden, und wir kommen gleich noch auf ein paar konkrete Punkte. Wenn wir noch kurz bei der Sprache bleiben, wie wir darüber reden, da finde ich einen relativ originellen Kniff in Ihrem Buch. Sie reden weniger von Umverteilung, sondern von Rückverteilung.
Ja, das hat einfach den Grund, ich wollte das Buch sogar erst Rückverteilung des Reichtums nennen, habe mich dann aber umentschieden, weil dieser Begriff einfach in der Öffentlichkeit noch nicht verbreitet ist.
Genau, also im Titel steht Umverteilung, im Buch
genau.
Aber Rückverteilung.
Was heißt Rückverteilung? Rückverteilung deshalb, weil es gibt ja Umverteilung des Reichtums, nämlich von unten nach oben. Diejenigen, die ihn erwirtschaften, also die hart arbeiten, die kommen ja häufig gar nicht in den Genuss dessen, was sie erwirtschaftet haben, sondern andere, denen die Firmen oder die Immobilienkonzerne oder anderes gehören. Und deswegen ist es im Grunde eine Rückverteilung des Reichtums hin zu denjenigen, die ihn geschaffen haben. Dafür setze ich mich allerdings ein. Und ich finde, das müsste auch stärker in der Öffentlichkeit diskutiert werden.
Sie widmen die zweite Hälfte Ihres Buchs verschiedenen Maßnahmen und Ideen für so eine Rückverteilung. Wobei da einige durchaus populäre Ideen gar nicht gut wegkommen. Zum Beispiel ein bedingungsloses Grundeinkommen. Das halten Sie für eine schlechte Lösungsidee. Warum?
Na, wenn alle Menschen 1.000 oder 1.200 Euro im Monat bekämen, steuerfinanziert vom Staat, dann würde sich ja an den Verteilungsrelationen nichts ändern. Also der Multimillionär hätte halt auch 1.200 Euro mehr im Monat und der Arme hätte auch 1.200 Euro mehr. Dem würde es aber nicht reichen, weil natürlich würden auch die Preise wahrscheinlich steigen. Und ich halte es da mit den alten Griechen. Die waren schon der festen Überzeugung, Reiche müssen gleich und Ungleiche müssen ungleich behandelt werden. Also man muss die Armen reicher machen durch Umverteilung und die Reichen ärmer. Alle Menschen über einen Leisten zu schlagen, und das tut das bedingungslose Grundeinkommen, dadurch ändert man im Grunde nichts an der sozialen Ungerechtigkeit, die ich in dem Buch beklage.
Deswegen das also Ihrer Meinung nach keine gute Idee. Eine gute Idee Ihrer Meinung nach wäre aber eine solidarische Bürgerversicherung. Anderes Konzept gegen Ungleichheit. Was ist daran besser?
Da würden alle einzahlen in einen Sozialstaat, den ich inklusiv nenne, weil eben nicht nur diejenigen Beiträge zahlen würden, die Löhne und Gehälter erhalten, sondern auch Selbstständige, Freiberufler, Beamte, Abgeordnete und Minister. Wenn man die einbeziehen würde und also alle Einkunftsarten verbeitragen würde, auch Kapitaleinkünfte, Zinsen, Dividenden, aber auch Miet- und Pachterlöse, dann würde der Sozialstaat auf ein festes finanzielles Fundament gestellt, aus dem dann eine soziale Grundsicherung finanziert werden könnte, die den Namen im Unterschied zu Hartz IV und dem Bürgergeld wirklich verdient. Die müsste armutsfest sein, sie müsste bedarfsgerecht sein und sie müsste repressionsfrei sein, das heißt ohne Sanktionen auskommen.
Sie skizzieren eine ganze Reihe von Ideen in Ihrem Buch, von Maßnahmen, die liegen aber durch die Bank eigentlich seit Jahren, seit Jahrzehnten auf dem Tisch. Auf was setzen Sie Ihre Hoffnung, dass diese lange Tradition der Ungleichheit noch gebrochen werden kann?
Was politisch entstanden ist durch bestimmte Entscheidungen im parlamentarischen Bereich, kann auch durch ebensolche, aber umgekehrte Entscheidungen verändert werden. Gegenwärtig, wenn man sich die politischen Konstellationen anguckt, dann besteht da wenig Hoffnung. Aber mein ganzes Wirken ist ja davon bestimmt, dass ich, obwohl ich eher eine düstere Problemsicht habe, eine Analyse, die vielleicht sehr schwarz aussieht, trotzdem mir diesen Optimismus behalten habe, dass es auch wieder in eine andere Richtung geht. Und das war in der Geschichte immer so, dass es Phasen gegeben hat, in denen die Ungleichheit, über die wir jetzt reden, verringert wurde, wie zum Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg. Da gab es einen Spitzensteuersatz, das wird ja kaum heute noch jemand glauben, von 95% in der Einkommensteuer unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg in den westlichen Besatzungszonen aufgrund der Tatsache, dass die Alliierten das erwarteten. Und es galt dieser riesenhohe Steuersatz, wo heute alle sagen würden, der Wirtschaftsstandort Deutschland bricht zusammen, galt auch noch Anfang der 50er Jahre und entstanden ist das Wirtschaftswunder daraus. Also das heißt, diejenigen, die ihren Namen zu Recht als Unternehmer tragen. Die haben noch mehr unternommen. Und damals war die Ungleichheit bei weitem nicht so hoch wie heute. Und solche Phasen, wo die Ungleichheit abnimmt, kann es auch wieder geben. Vorausgesetzt sind natürlich internationale Konstellationen und auch nationale Konstellationen, wo politisch sich verändert und klimatisch das soziale Klima, das durch den Neoliberalismus sehr stark in Richtung von Ellenbogenmentalität verändert worden ist und nicht von Solidarität. Das wird ja nicht ewig so bleiben, sondern ich glaube schon, dass es auch über längere Sicht Veränderungen geben wird, die ich vielleicht gar nicht mehr erlebe.
Der Ungleichheitsforscher Christoph Butterwegge im Deutschlandfunk Kultur. Sein aktuelles Buch, das heißt Umverteilung des Reichtums, und es erschien bei Papyrossa für 16,90 Euro. Herr Butterwegge, Dankeschön.
Bitteschön.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der Deutschlandfunk-App. Jetzt kostenlos herunterladen. Für Android und iOS.